Ja, Klaus, herzlichen Dank für die liebe Begrüßung. Wir freuen uns, dass wir bei euch hier im schönen Erzgebirge sein können, bei so wertvollen Menschen, wie ihr seid. Ich möchte euch das einfach mal so sagen. Ihr seid wertvoll für Jesus und wir dürfen auch füreinander wertvoll sein. Wir sind Schwestern und Brüder in Jesus. Ich darf heute mit euch zwei Dinge hier so teilen. Einmal darf ich von unserem Mosambik-Projekt erzählen. Wir haben als Mastering Your Life e.V. verschiedene Projekte, auch Auslandsprojekte, und eins davon ist in Mosambik. Dieses Projekt hat vor vielen, vielen Jahren eine Christin aufgebaut, zusammen mit einem mosambikanischen Pastor, der hier in Deutschland Theologie studiert hat. Der ist mal nach Deutschland gekommen, Betonbauer zu lernen. Und dann ist er zum Glauben gekommen und dann hat er gleich noch eine Ausbildung angeschlossen und ist Pastor geworden. Und die haben also vor vielen, vielen Jahren dort so ein Zentrum begonnen aufzubauen. Dieses Zentrum, Kinderzentrum Fonte da Vida, Quelle des Lebens, sollte das heißen. Und es war so angedacht, dass in diesem Kinderzentrum Kinder unterkommen, die keine Eltern mehr haben. Straßenkinder, Aids-Waisen. In Mosambik gibt es ganz, ganz viele Aids-Waisen. Und wer da so betroffen ist, der hat es einfach schlecht. Mosambik ist ein sehr armes Land. Die Menschen dort sind alle sehr, sehr traurig. Und man sieht ihnen das auch an, wenn man in Mosambik so durch die Straßen geht. Dieses Projekt nahm dann so seine Entwicklung und es gab dann, ging vorwärts und dann ging es auch wieder mal zurück. Irgendwann waren dort eine ganze Menge Kinder untergebracht und dann wurde das Zentrum wieder geschlossen durch die Behörden, weil manche Auflagen, die die Sozialbehörde gemacht hat, nicht erfüllt worden sind. Dann wurde es so eine Kindertagesstätte, ein Hort, wo Kinder tagsüber da waren, aber die Vision ist geblieben, dort ein Zentrum zu haben, ein Waisenhaus zu haben. Die Entwicklung in den letzten zwei Jahren war dann eher etwas schwierig, sodass wir uns von unserer Vereinsleitung her so veranlasst gesehen haben, dieses Projekt einfach neu zu ordnen. Und dazu war es nötig, dass wir uns die Dinge einfach mal so vor Ort anschauen. Und ich war also im November in Mosambik und wollte euch einfach so ein paar Eindrücke weitergeben. So, jetzt muss ich mal hier fragen, jetzt muss ich einfach hier drauf drücken, ja? Das obere, untere. Ah, ja gut, super. Also ich muss erst lernen. Oder das Teil muss ich erst an mich gewöhnen. Ja. Also, das ist so das Firmenschild, Zentrum, und was da drunter steht, das ist so, das heißt sowas, wenn man es übersetzt, so wie kinderfreundliche Unterkunft so ungefähr. Nicht? Also, und dann Fonte da Vida. Fonte da Vida heißt also Quelle des Lebens. In diesem Zentrum waren zu dieser Zeit neben dem Direktor, nicht? Fällt jetzt nicht schwer, klar zu bekommen, wer der Direktor ist, nicht? Also der ist 36 Jahre, sind da noch so einige Freiwillige aus Deutschland gewesen, zwei Mädchen und ein Junge, und ihr seht die hier mal, und ich war in Mosambik mit diesem älteren Herrn, das ist ein Dozent, ein ehemaliger Dozent, der hat Entwicklungshelfer ausgebildet, und das ist der Opa von dem Mädchen mit den langen schwarzen Haaren hier auf der linken Seite. Nicht? Also es ist eine interessante Familie. Dieser Opa ist Deutscher, seine Frau, also die Oma, die nicht mit war, die ist Portugiesin, und in der nächsten Generation ist das wieder so. Sein Sohn, der ist Deutscher, und die Mutter von dem Mädchen, die ist Portugiesin. Und die sind dann irgendwann nach Deutschland gekommen, leben seit vielen Jahren in Deutschland, und dieses Mädchen, das war jetzt wirklich so eine Schlüsselperson, durch die konnten wir uns gut mit den Leuten unterhalten und der Opa, der sprach natürlich auch fließend Portugiesisch, von daher konnten wir in dieser Zeit dort eine ganze Menge miteinander besprechen. In diesem Zentrum, also dieses Zentrum ist riesengroß, riesengroß. Also ich habe erst überlegt, wie viele Fußballfelder das sind und da kann man ja auch irgendwo daneben liegen, aber hört es einfach mal, riesengroß. Nicht? Riesengroß. So, und das ist also hier kein Aussichtsturm, sondern das ist die Wasserversorgung. Also dort in Mosambik ist das ja nicht so, dass da irgendwo eine Wasserleitung vorbeifließt, wo man einfach dann nur den Hahn aufdreht, so wie das bei uns in Deutschland ist, wo das Wasser aus der Wand kommt, nicht? Und so weiter. Dort in Mosambik, also wenn man nicht weit laufen will, und viele müssen weit laufen, wenn sie Wasser holen, oder schicken sie natürlich ihre Kinder. Und das ist immer sehr schwierig, weil die alles auf den Kopf tragen. Und wenn Kinder das auf den Kopf tragen, dann ist das sehr schädlich für die Wirbelsäule. Nicht? Und man sieht viele, gerade auch Frauen, die haben eine ganz komische Haltung. Ich habe immer gedacht, warum haben die so eine komische Haltung? Warum gehen die immer so? Nicht? Also das hängt damit zusammen, dass die von Kind auf schwere Lasten auf den Kopf tragen mussten. Nicht? Und hier in unserem Zentrum ist das nun so, dass es dort ein Tiefbrunnen gibt, 45 Meter tief gebohrt. Und da hängt eine Pumpe unten drin und die Pumpe, die fördert das Wasser in das Fass, was ihr dort auf diesem Turm seht. Und von diesem Fass drückt das Wasser dann in die einzelnen Bereiche, wo überall Wasserhähne sind. Also das Prinzip eines Wasserturms, so wie wir es in Deutschland haben. Wenn man das Zentrum betritt, dann sieht man zuerst mal diese drei Häuser, rechts, links, in der Mitte. Und diese Häuser waren eigentlich so gedacht als Unterkünfte für die Kinder. Wohl bemerkt, zurzeit übernachtet dort niemand außer den Freiwilligen, die aus Deutschland da sind, und ein, zwei Mitarbeitern des Hauses. Wenn man dann zwischen den Häusern entlang geht, gibt es hier so ein Wirtschaftsgebäude, rechter Hand und ganz hinten, das ist ein riesiger Speisesaal. Hier ein Blick in den Speisesaal. Der Speisesaal ist natürlich so ausgestattet, dass er für 70 bis 100 Kinder Unterkunft gibt, also Platz gibt, wo gegessen werden kann, wo man vielleicht auch manches spielen kann und so weiter. Und im Moment sind aber, wie gesagt, 50, 60 Kinder dort verteilt, auf dem Vormittag, auf dem Nachmittag. Abends gehen sie dann wieder in ihre Familien. Das ist die Küche. Und das ist die Kochstelle. Nicht? Also es wird dort gekocht auf zwei alten Felgen, Autofelgen. Nicht? Da sind so Beine angeschweißt und da kommt dann so Holzkohle rein und dann geht das vorwärts. Und das wird auch richtig gar. Hier sollt ihr mal also einen Einblick bekommen in die Kinder oder einen Eindruck von der Kinderschar. Die sind ja alle richtig niedlich, nicht? Also wenn man die so hat, dann möchte man sich am liebsten einen mitnehmen. Nicht? Also die. Und die sind auch ganz, ganz lieb und ganz, ganz anhänglich und ganz, ganz höflich, wie eure Jugendlichen. Die haben dort natürlich Möglichkeiten zu spielen, nicht so gut wie bei uns, nicht? Aber es geht schon. Wenn es allerdings schlechtes Wetter gibt und wenn es dort schlechtes Wetter gibt, dann gibt es eine längere Zeit schlechtes Wetter, die Regenzeit. Nicht, da war bisher immer nichts, außer in den Häusern mal so ein kleiner Raum, der ist dann ein Viertel so groß wie dieser Raum und wenn da so 20, 30 Kinder, also schwierig. Nicht? Also könnt ihr euch vorstellen, und diese beiden Mädchen aus Deutschland, die haben dann einfach ihre Verwandtschaft hier in Deutschland wild gemacht und haben gesagt, die Kinder dort, die haben nichts, wo sie spielen können, wenn es regnet. Und dann haben die Eltern alle Geld zusammengelegt und haben das den Mädels geschickt und die Mädels haben das dem Direktor gegeben und dann haben sie hier angefangen, so einen Winterspielplatz zu bauen. Also ihr müsst euch so vorstellen, unten, das ist diese Mauer, wird jetzt nicht höher, kommen dann so noch ein paar Pfähle und da kommt ein Dach drüber und das muss dann reichen und das ist dann auch erstmal gut. Es gibt zum Beispiel auch in diesem Wirtschaftsgebäude so ein Schulraum, ein Klassenzimmer, würde man hier in Deutschland so sagen. Aber dort findet nicht Schule statt, sondern so Kindergottesdienst. Nicht? Also der Tag früh vor dem Frühstück, die Kinder kommen ja ungefrühstückt. Und ich richte, hört sich nicht gut an, nicht? Die Kinder ungefrühstückt. Also jedenfalls ohne gefrühstückt zu haben, so ist es richtig, kommen dorthin und dann gibt es erstmal eine Andacht und dann singen die. Und mich hat das gewundert, die sind auch so diszipliniert. Nicht, wenn ich zu Hause in der Gemeinde Bibelunterricht mache, oh, ich bin dann hinterher richtig kaputt, nicht richtig ausgelaugt. Nicht? Aber da ist das fast Erholung. So, also ihr seht jetzt das riesengroße Gebiet hier, nicht? Und da sind schon solche Pfähle gesetzt, die Sozialbehörden, die haben also die Auflage gemacht, dass um dieses ganze Gelände eine Mauer gebaut wird und erst wenn die Mauer gebaut wird, dann gibt es vielleicht die Lizenz, dort ein Waisenhaus zu haben. Also ich will damit sagen, es gibt noch ein paar andere Auflagen, aber das ist also etwas ganz Wichtiges. Hier bekommt ihr mal so einen kleinen Eindruck. So muss das dann aussehen, wenn das fertig ist. Damit nachts keiner einsteigt und damit die Kinder sicher sind. Manche Dinge sind in der letzten Zeit, in den letzten Jahren angefangen worden zu bauen. Man könnte jetzt so ein Preisausschreiben machen, was ist das hier oder was sollte das werden? Nicht? Also ich will jetzt nicht lange warten, bis ihr das vielleicht erratet. Ich sage euch das einfach mal so. Das ist mal so gedacht gewesen als Hühnergehege. Nicht? Und unsere Tochter, die war auch zweimal mit einem Workcamp dort mit, dann hat sie gesagt, da haben wir im ersten Jahr alles Unkraut, alle Sträucher weggemacht. Und dann haben wir da angefangen und dann sind wir nach Hause gefahren und im nächsten Jahr war wieder alles vollgewuchert und dann haben wir wieder alles freigemacht. Und nun waren da irgendwann mal Hühner drin und dann hat man die geklaut, nicht, weil es keine Mauer gegeben hat und so weiter. Und jetzt ist das dort wieder zugewuchert, nicht? Und manche Gebäude sind heute in einem wirklich sehr schlechten Zustand, wie zum Beispiel auch dieses Wohnhaus, nicht? Da, das ist gar nicht mehr im Moment bewohnbar. Das muss also rekonstruiert werden. Hier kann man so aber so einen Eindruck bekommen, dass das alles mal sehr schön gewesen ist. Hier diese, so wollte ich euch das hier zeigen, habe gedacht, der Finger kommt dann auch mit da oben hin. Nicht? Also hier diese Geschichte, das ist die Geschichte hier vom verlorenen Sohn. Da haben sich also richtig mal Leute, die aus Deutschland da gewesen sind, Gedanken gemacht und Mühe gegeben. Aber wenn man da nicht immer bei bleibt, etwas zu machen, dann ist das schwierig und es ist umso schwieriger, weil wir dort in diesem Zentrum kein deutsches Team haben, das so das Bindeglied zwischen unserem Land, unserem Verein ist und den Afrikanern. Also es ist sehr wichtig, dass man dort, wenn man solche Arbeit macht, auch ein deutsches Team vor Ort hat, die dann auch so manche Dinge regulieren und mit den Afrikanern dort alles gut besprechen und beraten. Also Afrikaner, die sind sehr willig und sie sind sehr dankbar für dieses Zentrum, aber es braucht immer noch diese Unterstützung. Hier, das ist ein Haus, in diesem Haus wohnten die Freiwilligen und hier sieht man schon, hier hat es mal einen Sturmschaden gegeben. Da ist so der Sims, der hier oben drüber war, der ist einfach so runtergekommen. Dann hat es reingeregnet und als ich dann wieder zu Hause war im Januar, kriegte ich dann eine Nachricht, da hat also ein großes Unwetter das ganze Dach weggefegt und dann war das da in den Zimmern alles nass gewesen. Nicht? Und müsst ihr euch so vorstellen, die haben ja auch Handys werden dann nass, nicht? Also Unterwasser-Handys haben die da auch nicht, aber es ist eben sehr schwierig alles. So, dann gibt es einen Anruf, hey, könnt ihr uns helfen, wir müssen das Dach neu machen. Oder jetzt vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen, da hat der Direktor auch geschrieben, hat gesagt, Dietmar, unsere Wasserpumpe ist kaputt gegangen und es ist für uns sehr schwierig, kann man sich vorstellen, nicht? Wenn das Wasser ausfällt, stellt euch vor, bei euch sind 2 Stunden Wasser weg, könnt nicht zur Toilette gehen und so weiter, nicht? Könnt nicht kochen, könnt nicht trinken, nicht? Man merkt ja erst dann, wenn das Wasser nicht kommt, wie oft man da zum Wasserhahn marschiert am Tag. Und nun ist das schon seit Freitag, Montag hat er geschrieben, seit Freitag ist das kaputt, aber die schreiben dann manchmal auch dann erst so, Wochenende war nicht viel los und Montag, also jetzt ist ganz dringend und es kostete wieder viel Geld. Und da haben wir eben auch so, weil erst so gefragt worden ist nach Zeugnis, nicht? Ist mir das auch so eingefallen und habe auch so gedacht, ja, was machen wir jetzt so und ich muss ja da jeden Monat so ungefähr 1.500 Euro hinschicken, damit die Kinder zu essen haben und die Mitarbeiter Lohn haben und das Geld hatte ich noch nicht zusammen. Habe gesagt, wenn du jetzt 700 Euro für eine Pumpe schickst, Tiefbrunnenpumpe, oder meine Frau und ich haben uns gerade so an der Kaffeetasse festgehalten gehabt, nicht? Und da haben wir vorher gebetet und haben gesagt, ja, du kannst es einfach schenken, dass das Geld zusammenkommt und dass wir das schicken können. Und der Herr hat das so gut geführt, wir hätten eigentlich zwei Pumpen kaufen können. Und, aber damit war das Geld wieder zusammen, was für den Monat gefehlt hat. Also unser Herr ist gut. Und das erleben wir dort, aber wir erleben eben auch so die anderen Dinge, die sehr schwierig sind. Und schwierig sind Mitarbeiterfragen, schwierig sind natürlich langfristig auch die finanziellen Fragen, schwierig sind ist die Situation auch der Kommunikation immer wieder zwischen dort und hier. Ein paar Eindrücke, wenn ich jetzt so fragen würde, was würdet ihr denken, was das so ist? Was denkt ihr, was ist das? Bitte? Bushaltestelle? Ja, nicht so. Nicht, also das sind Wohnhäuser. Nicht, also wer zum Beispiel in der Stadt keine Wohnung hat, zum Beispiel dieses Zentrum ist 35 Kilometer von Maputo entfernt. In Maputo kann man sich keine Wohnung leisten, man geht aufs Land. Und wenn man sich dort im Land, auf dem Land etwas bauen will, dann gräbt man ein tiefes Loch, sieht zu, dass man irgendwo Zement gekauft kriegt, gießt dann solche Steine und baut solche Häuser. Manche Häuser werden fertig, manche werden nicht fertig, manche werden halbfertig bewohnt, manche werden dann wieder verlassen. Und nur ganz, ganz wenige Häuser, die haben dann auch noch einen Farbanstrich. Hier habe ich einfach ein paar Bilder von Leuten, von Menschen zusammengeschnitten hier. Oben links, das ist die Köchin oder eine der Köchin. Unten rechts ist die andere Köchin, die den ganzen Tag ihr Kind mit auf dem Arm hat oder in so einem Tuch drin hat. Und das andere sind die Kinder, die sind dann so in unser Haus gekommen, wo wir dort geschlafen haben. Und die kommen ja dann früh ganz zeitig und wenn man dann aufwässert, Gäste ist immer etwas ganz Besonderes und die haben uns dann besucht dort und wollten gar nicht mehr von unserer Seite weichen. Also ja, das war schon ergreifend. Ja, ich sagte es erst ja schon, dass wir einige Anliegen haben und wer mag, der kann sich gerne so ein Flyer mitnehmen und zwar da habe ich so gefragt, da habe ich reingeschrieben, würdest du uns helfen? Wir brauchen dringend Hilfe. Und da steht, du könntest uns helfen mit deinem Gebet. Also ich denke, es ist etwas ganz Wichtiges, weil uns das so auf dem Herzen liegt, dass wir da nicht so eine Sozialarbeit bloß absolvieren. Nicht, das ist auch schon nicht schlecht, wenn man das macht. Aber wir haben in einem anderen Projekt in unserem Indien-Projekt eine junge Ärztin, die von Deutschland was angefangen hat, dort in Indien zu erstellen, die hat mal so einen ganz brutalen Satz gesagt. Die hat gesagt, wir machen diese soziale Arbeit nicht, damit die Menschen etwas wohlgenährter in die Hölle gehen, sondern wir machen diese Arbeit, damit wir so eine Tür bekommen zu den Herzen der Menschen. Und das Gleiche liegt uns wirklich so ganz stark auf dem Herzen, dass wir diese soziale Arbeit dort machen, aber dass die Kinder von der Liebe Gottes erreicht werden. Und da braucht es viel Gebet für das Miteinander unter den Mitarbeitern dort. Es braucht viel Gebet, dass das in die Herzen der Kinder fällt. Ja, also wenn ihr da so ein Stück mitmacht, wenn ihr irgendwelche freien Kapazitäten habt, fürs Gebet, nicht? Ich weiß, wie das so ist, da kommen so viele Leute vorbei und sagen einfach, du könntest einfach mal für mich beten, nicht? Und du könntest mal für mich dafür beten und irgendwann, wir sagen immer ja, nicht? Jedenfalls so geht mir das manchmal und dann sagt mir irgendwo, fällt er mir wieder ein und sagt, du hast ja gesagt und hast doch nicht gebetet, nicht? Also fühlt euch frei, aber wenn ihr dran denkt, wenn ihr euch so einen Flyer mitnehmt und ihr da für uns betet und für die Leute da betet, dann sind wir euch sehr dankbar. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr mitarbeitet. Da könnte man sich, was sollen wir denn mitarbeiten? Nicht? Also ich weiß, wie das so ist. Ich habe früher mal so als junger Mann, habe ich mal so gedacht, also wenn Gott wollte, dass ich nach Afrika als Missionar gehe, dann müsste er mir einen Engel vors Bett stellen. So, Dietmar, du musst nach Afrika gehen. Ja, bis jetzt stand keiner, aber ich war schon mal da. Nicht? Aber ich bin ja wieder nach Hause gefahren. Also, ihr könntet mitarbeiten. Hört sich noch nicht ganz so schlimm an, nicht, wenn ihr sagt, ich würde gerne in einem Team in Deutschland mitarbeiten. Also man muss dafür auch nicht in Leipzig wohnen. Klaus und Ottos, die sind auch so bei uns im Verein und die wohnen auch nicht in Leipzig, die machen so eine tolle Arbeit. Also man kann auch eine ganz tolle Arbeit machen, wenn man nicht am Vereinssitz arbeitet. Man kann mitarbeiten in einem Team, kann gute Gedanken einfließen lassen, kann die Arbeit bekannt machen, kann dafür werben, kann ja, viele gute Dinge tun. Und ich würde euch natürlich auch einladen, aber dazu braucht es wirklich in der Tat eine Berufung von Gott, dort nach Mosambik zu gehen. Also wenn ihr das so auf dem Herzen habt, vielleicht schon lange auf dem Herzen habt, also dann geht nicht nach Hause, ohne mir Bescheid zu sagen. Oder wenn euch das so bewegt, nicht, und der Herr mal zu euch redet, dann dürft ihr mich gerne anrufen. Oder wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr wisst, dass der gerne würde. Ja, also ich könnte das jetzt noch ein Stück weitermachen, aber ich will ja noch ein bisschen predigen. Also bitte helft uns. Ja, und mit Spenden kann man natürlich auch immer helfen. Und wer sich entscheidet, nach Mosambik zu gehen, das Haus ist schon da. Wirklich ohne Quatsch, also das ist, das hat mal einer angefangen zu bauen, der wollte dann hin und unterwegs hat er sich anders überlegt. Der hat das selber finanziert, hat gesagt, ich will dort ein Haus haben, ich gehe mit meiner Frau dorthin und dann kamen aber irgendwelche Umstände und er konnte dann doch nicht, aber er hat gesagt, das Haus bleibt dort stehen, wird nicht weggerissen. Also es braucht nur noch fertig gebaut werden. Und das geht in Afrika relativ schnell und das kostet in Afrika auch relativ wenig Geld, nicht? Weil die alles selber machen. Und natürlich das Material, das ist genauso teuer wie bei uns, aber ja, also ich wollte hier nicht gehen, um euch zu sagen, das Haus ist schon da. Ich danke euch, dass ihr mir so zugehört habt. Ich glaube, ich bin jetzt hier am Ende mit dieser Sache. Und ihr dürft euch also gerne noch diese Flyer mitnehmen, da steht alles drin und da stehen auch so Kontaktdaten drauf und wir haben auch eine Internetseite. Die wird aber erst aufgebaut, neu aufgebaut, nicht? Also schaut gerne da mal hin. So, zum Zweiten, zur Predigt. Hat jemand schon mal ins Losungsbuch geguckt, was es ab morgen für einen Wochenspruch gibt? Habt ihr eine Idee? Das ist er hier. Nicht? Also ich bin der gute Hirte. Also der Wochenspruch ist hier mit bei. Nicht? Also ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Dieses Bibelwort des Wochenspruches für diese neue Woche, der ist uns so in der letzten Woche fast über den Weg gelaufen, hätte ich jetzt fast gesagt. Und meine Frau sagte dann, weißt du, das ist eigentlich ganz interessant, weil dieses Wort über den guten Hirten mal so eine andere Seite anklingen lässt, als wir sonst immer so drauf haben. Nicht? Also woran denkt ihr zuerst, wenn ihr über den guten Hirten hört? Denkt ihr an irgendwelche Bibelworte? Genau, das wollte ich jetzt hören. Nicht? Also, hast mich gerettet, ich danke dir. Klasse. Nicht? Also, hier der gute Hirte. Dieses Bild habe ich euch einfach mal mitgebracht, das hängt bei uns im Wohnzimmer. Ich habe gedacht, das muss ich euch einfach zeigen. Wisst ihr, wer das Bild gemalt hat? Meine Frau und ich, wir machen ja noch so Körperbehindertenfreizeiten. Und eine Freizeitteilnehmerin, die fast blind ist, die hat das gemalt. Die hat auf einem Auge noch 2 Millimeter so im Quadrat, wo sie durchgucken kann. Und die hat dieses Bild gemalt und hat uns das geschenkt. Das hat uns sehr berührt. Ich habe gedacht, das muss ich einfach hier mal mitbringen, um auch diese Arbeit dieser Schwester ein Stück zu würdigen. Ja, und dann haben wir den Psalm 23, nicht, der sich mit diesem Bild des Hirten verbindet. Nicht jeder von uns kennt den Psalm. Die meisten kennen ihn auswendig. Früher musste man den im Konfirmandenunterricht oder Bibelunterricht auswendig lernen und dann hatte man den so drauf, nicht? Also besonders die Älteren, die haben ja noch so richtig auswendig gelernt, nicht? Und ihr macht das auch mit den Jungen, nicht? Ihr lernt auch, also ich sage nichts gegen die Jungen, also nein, also überhaupt nicht, nicht? Also ja, also gut, nicht? Also ihr kennt diesen Psalm, nicht? Wollen wir ihn mal zusammen lesen, nicht? Ich kann den nicht mit euch zusammen singen, aber ich könnte ihn mit euch zusammen, wollen wir es mal machen, ja? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Ja, wisst ihr, ich finde diesen Psalm auch ganz große Klasse. Nicht? Es tut ja so gut, Bibelworte wie diesen Psalm zu lesen. Nicht? Da ist ja so viel Zuspruch, da ist so viel Zuwendung, die wir Menschen brauchen. Das vermittelt wieder eine ganz starke Geborgenheit. Nicht? Und hier in diesem Psalm ist ja auch so, klingt das ja auch so durch, dass Gott uns versorgt, nicht nur, wenn wir so ein Adonia-Problem haben, nicht? Wo es Geld fehlt, sondern der Herr, der hilft uns ja auch so in den alltäglichen Dingen unseres Lebens. Er bringt uns durch, da wo wir in Schwierigkeiten kommen, da dürfen wir wissen, dass er uns nicht hängen lässt. Nicht? Er ist ein verlässlicher Schutz, er ist ein Beistand in Not, in Gefahren. Und das geht bis hin zum Sterben. Als Student, da habe ich mal in einer Gemeinde Praktikum gemacht und dann gab es eines Tages hier, ihr müsst mal schnell kommen, da liegt eine Frau im Sterben. Und dann kam der Sohn, eine halbe Familie war da und der Sohn, der war auch schon Pastor, nicht? Und der hat dann so den Arm um seine Mutter gelegt und der hat uns dann gesagt, lass mich mal hier mit meiner Mutter alleine. Und dann hat er uns hinterher berichtet, dass er mit ihr Psalm 23 gebetet hat. Und dann, als sie an die Stelle kam, und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Amen. Hat sie die Augen zugemacht und ist zu Jesus gegangen. Nicht? Also, das werde ich nie vergessen, wie er das so erzählt hat. Nicht? Also, der gute Hirte, er ist bei uns. Nicht? Er begleitet uns unser ganzes Leben hindurch, bis zum Sterben, durch das Sterben hindurch. Und wer ein Kind Gottes ist, der erlebt dann, wie Jesus ihn empfängt, dort in seiner Welt. In der Tat, es ist ja nichts wichtiger im Leben, als diesen Jesus Christus zum guten Hirten zu haben. Könnt ihr es auch so sehen? Nickt mal. Amen. Ja, also wir müssen ihn haben, wir brauchen ihn. Ohne ihn sind wir nichts. Nicht? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Nicht? Ohne ihn sind wir nichts. Als Gott so seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hat. Nicht? Da hat er ihn gesandt, weil er unser guter Hirte sein sollte. Es ist etwas Großartiges zu ihm, ich sage es noch einmal, zu gehören. Und das ist wirklich der Schlüssel dafür, dass wir all das Gute von Gott auch empfangen können. All diese Zuwendung, die er für uns bereithält. So, das war die Vorrede. Also, Jesus der gute Hirte, Psalm 23. Aber nun komme ich zu diesem Wochenspruch, hier zurück, nicht? Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe und dann meine Schafe hören meine Stimme und so weiter und so weiter. Und ich sagte schon, hier geht es noch ein Stück weiter, als dass Jesus alles für uns getan hat, nicht? Hier wird in diesem Wort noch einmal wirklich eingeladen zum guten Hirten, nicht? In diesem Johannesevangelium, die Einladung zum guten Hirten. Jesus sagt es, ich bin wirklich der gute Hirte, nur er ist es. Und dann sagt Jesus, oder wird von Jesus gesagt, dass der gute Hirte sein Leben für seine Schafe gelassen hat. Nicht, wir kommen alle von Karfreitag her, ihr habt Karfreitag so einen großartigen Lobpreisgottesdienst gehabt. Nicht, ich habe alle Ohren angelegt, die ich zur Verfügung hatte, als ich gehörte, dass über 800 Leute da gewesen sind, nicht, und haben Jesus gepriesen. Jesus hat sein Leben für uns gelassen. Hier ist dieser Gedanke der Stellvertretung. Als ich mich so vorbereitet habe, habe ich so gedacht, das ist interessant, gerade wenn es um den guten Hirten, der sein Leben für seine Schafe lässt und um den Stellvertretungsgedanken geht. Meistens kommt ja jemand und sagt, ich bin der Stellvertreter, wenn er irgendeine Person, die viel höher ist, vertritt. Nicht, da kommt irgendein Staatssekretär und sagt, ich komme hier im Auftrag meines Ministers. Nicht, und dann ist er fast selber der Minister. Beim guten Hirten ist das genau umgekehrt. Nicht? Er kommt stellvertretend für die Person, die mit Abstand weit unter ihm steht, eigentlich. Und er sagt, ich komme für den oder für die, die keine Chancen haben. Ich weiß nicht, ob wir solche Stellvertretung gern annehmen würden. Ich habe mir so vorgestellt, einfach mal eine Geschichte konstruiert. Nicht, ich bleibe mal bei den Ministern. Nicht, da sagt vielleicht so ein Minister zum Toilettendienst, dort in seinem Ministerium, Sie können heute mal zu Hause bleiben. Ich übernehme den Job mal für Sie. Kann man sich nicht wirklich vorstellen, oder? Nicht wirklich. Nicht, er zieht die Sachen an, einer Reinigungskraft, er reinigt die Becken von den Spritzern des Vortags, er lässt sich auch von den anderen Toilettengästen nochmal anmachen, weil gestern in Kabine 3 es nicht so appetitlich aussah. Und ihm wird dann vielleicht auch noch angedroht, seinen Job zu verlieren. Kann man sich nicht vorstellen. Aber all das hat Jesus gemacht. Nicht? Er ist für uns gekommen, er ist für uns auf diese Erde gekommen. Nicht? Der gute Hirte, er hat sich hingegeben, er hat sein Leben geopfert für uns. Nicht für irgendjemand, sondern für die Schafe, für dich, für mich, damit du und ich, wir beide seine Zuwendung und seine Wohltaten genießen können. Wisst ihr, wenn ich irgendwo so neu bin, dann frage ich ja immer mal so, gibt es noch jemand, der nicht zu Jesus gehört? Und wenn das hier so sein sollte, dass noch nicht jemand so ganz zu Jesus gehört, ich kann dir einfach nur Mut machen, nimm den guten Hirten als deinen guten Hirten an. Warte nicht länger, komm zu ihm und sag zu ihm, Jesus, ich will dir gehören. Wisst ihr, und manchmal ist das ja so, da können wir so sagen, ja, das habe ich alles mal gemacht, so vor 31,5 Jahren. Und wir merken aber, wir sind nicht mehr so richtig ganz dicht bei ihm. Und dann kommt Jesus heute Abend zu dir und er sagt, hey du, ich möchte wieder neu dein guter Hirte sein. Also wir sind immer wieder auch herausgefordert, auch ich. Das, was wir mit Jesus irgendwann mal festgemacht haben, zu erneuern, zu sagen, ja Jesus, auch heute wieder. Ich bleib bei dir. Ich bleib mein Leben über bei dir. Ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Also ich möchte wirklich immer wieder so für ein Leben mit diesem Jesus werben. Der zweite Punkt aus unserem Bibeltext. Es ist die Einladung zu Nähe und Vertrautheit mit dem guten Hirten. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Es gibt ja in der Bibel so diese Begebenheit, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, wisst ihr, irgendwann, da werden mal Leute zu mir kommen und sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen und haben wir nicht das und haben wir nicht jenes und solches? Und was wird Jesus sagen? Habt ihr eine Idee? Ich kenne euch nicht. Jesus wird erwidern, ich kenne euch nicht. Wisst ihr, hier in diesem Bibeltext ist genau das Umgekehrte, das Entgegengesetzte. Jesus sagt, meine Schafe, die hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich finde das so genial, wenn Gott, wenn Jesus sich zu uns stellt, wenn er sagt, hey, ich kenne dich. Ich habe erst von Mosambik erzählt. Es war interessant. Mir war es mal so wichtig, ich habe gesagt, wir müssen mit den Leuten dort in Mosambik mal zusammen essen. Und nun waren wir ja eigentlich die Gäste, nicht? Und die haben immer für uns Essen gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal für die was. Und dann haben uns die Mädels gesagt, ja, also wenn du Kuchen kaufst, das haben die hier nicht jeden Tag. Also sind wir losgegangen, Kuchen kaufen. Und dort in so einem Einkaufszentrum, ich habe gedacht, ich bin bei Rewe, in Maputo, nicht? Hauptstadt. Da kommt einer zu mir und sagt, hey, wie geht's? Ein Schwarzer. Hey, sag ich, warst du auch in Deutschland? Ja. Sag ich, wo warst du denn? Na, in Guben. Das ist auch an der polnischen Grenze da irgendwo so. Ich habe gesagt, hey, ich bin Cottbus geboren. Das so dicht daneben, nicht? Da haben wir uns beide gefreut, ne? Der hat auch gesagt, so, der hat zwar nicht gesagt, ich kenne dich, aber der hat mir angesehen, also dass ich Deutsch sprechen könnte, ne? Also. Ich kenne dich, so ungefähr. Ja, jetzt kommt Jesus und sagt, hey, du, ich kenne dich. Wisst ihr, manchmal haben wir ja so den Eindruck, dass wir alle so, Niemande sind, nicht? Also, wer bin ich schon, nicht? Ja, keiner liebt mich. Aber Jesus sagt, hey, du, ich kenne dich. Ich kenne dich. Und wenn Jesus sagt, ich kenne dich, dann sagt er nicht das mit so einem Unterton, du, mein lieber Freund, ich kenne dich auch. Sondern er sagte, ich kenne dich. Und dahinter steht, du, ich liebe dich. Ich bin mit dir. Ich weiß, was du alles schon für mich getan hast. Ich weiß um deine Zeugnisse, die du gegeben hast. Ich kenne auch sogar deine Tränen, die du geweint hast. Hey, dieser Jesus, der ist wirklich richtig gut. Ich kenne dich. Jesus sagt, wir gehören doch zusammen. Wir sind eins. Wir sind ganz fest miteinander verbunden. Ist das natürlich mit der Zusammengehörigkeit so eine Sache? So eine Zusammengehörigkeit, die muss ja von beiden Seiten irgendwo so genährt werden. Nicht? Die Zusammengehörigkeit müssen beide wollen. Die Zusammengehörigkeit, die müssen beide auch leben, die müssen beide auch einüben. Beziehung ist in der Regel immer mindestens zweiseitig. Nicht? Also sonst, wenn du alleine bist, mit wem willst du eine Beziehung haben? Höchstens mit dir selber? Naja gut, okay. Macht auch nicht so Spaß, nicht? Wenn man nur eine Beziehung mit sich selber hat. Aber wenn man eine Beziehung zu jemand anders hat, oder wenn dann gerade noch irgendjemand so, nicht, so in der Gemeinde, nicht, da hat man Beziehungen mit mehreren Menschen. Aber mindestens zweiseitig. Jesus sagt mir, ich kenne dich, du gehörst zu mir. Ich habe auch so gedacht, das ist so wie mit einem Geldstück, nicht? Das heißt so zwei Seiten oder auch ein Geldschein. Wir können das nicht so machen und sagen, wir gehen heute mit der einen Seite des 20-Euro-Scheins einkaufen und morgen mit der anderen Seite. Nicht? Hey? Sondern wenn wir den einsetzen, dann setzt man ein, nicht? Oder? Und wenn wir so mit Jesus sind, dann können wir auch nicht sagen, Jesus, also so die Hälfte, 50%, ja, wenn es sein muss, nicht? Anderen 50, dann mache ich mal so, was ich will. Beziehung ist zweiseitig. Wir müssen uns ganz reingeben. Jesus hat sich auch ganz reingegeben. Jesus hat sich auch ganz reingegeben. Jesus, er möchte wirklich sagen können, ich kenne Dietmar, ich kenne, weiß nicht, wie du heißt. Ich weiß, wie Frank heißt. Ne? So, Manu, Klaus. Nicht? Also, und jetzt setzt seinen Namen einfach ein. Jesus möchte das so sagen und ich weiß, er kann das auch sagen zu euch, aber ich möchte euch einladen, bleibt dabei, dass ihr wirklich so diese Nähe, diese Vertrautheit zu Jesus habt. Er fordert uns zu dieser Nähe und Vertrautheit auf. Es ist die Vertrautheit mit dem guten Hirten. Es beginnt damit, dass wir seine Stimme hören und auch sie als seine Stimme erkennen. Wisst ihr, es ist so wie mit dem Telefon. Wenn bei uns das Telefon klingelt, dann schicke ich meistens meine Frau. Und manchmal höre ich schon von Weitem, wer am anderen Ende spricht. Aber manchmal sage ich mir auch dann, wer ist denn das, der da jetzt anruft? Und manchmal bringt mir meine Frau das Telefon so, sagt, sag ich, wer ist das? Nein, habe ich nicht rausgekriegt, nicht an der Stimme erkannt. Aber manchmal ist das Sprechen einfach so deutlich, dass wir es von Weitem hören. Aber oft müssen wir auch den Hörer an unser Ohr drücken, um zu verstehen. Manchmal, wenn ich Fernsehen gucke und das Telefon klingelt, dann muss meine Frau in einen anderen Raum gehen, um den anderen zu verstehen. Meine Frau, die telefoniert auch nicht so gerne im Auto. Nicht, soll man ja sowieso nicht machen, aber ich habe eine Freisprecheinrichtung. Oder selbst wenn sie daneben sitzt, dann sagt sie, nee, das ist nicht so mein Ding. Der Bass vom Dieselmotor, der ist so laut. Nicht? Also, ich kann es nicht verstehen. Und wenn es um die Vertrautheit mit Jesus geht, dann sind wir meistens damit zufrieden, wenn der Herr uns versteht, oder? Geht euch das auch so? Mir geht das manchmal so. Wenn er auf uns eingeht, wenn er auf unsere Gebete hört und besser noch er hört. Und wenn er dann redet, also das rede ich nur von mir, nicht? Also nicht, dass du mich hinterher hier schlägst, wenn ich rausgehe. Nicht? Also ich rede jetzt nur von mir. Oftmals ist es so, wenn er redet, dann bin ich manchmal mit meinen Gedanken schon ganz woanders. Manchmal stehe ich unter Zeitdruck. Ich habe es neulich auch mal jemandem am Telefon gesagt, du mach schnell, ich muss weg. Habe auch einen frommen Grund, ich musste irgendwo zur Bibelstunde. Dann habe ich gesagt, wenn du jetzt keine anderen Sorgen hast, habe ich gesagt, dann ist es alles gut, ich muss weg. Manchmal mache ich es doch auch so mit Jesus. Nicht? Oder es gibt die Geräuschkulissen, ich kriege gar nicht mehr mit, wenn er reden will. Oder ich begreife nicht, was der Herr mir sagen möchte. Wisst ihr, wenn Jesus zu uns redet und wir das nicht mitkriegen, dann ist das zumindest immer ein Verlust. Es könnte ja etwas ganz Wichtiges sein. Aber manchmal kann es auch fatale Folgen haben, wenn wir seine Stimme nicht hören, vor allen Dingen, wenn er eine Gefahrenwarnung durchgibt oder wenn er an uns eine Korrektur machen möchte oder wenn er uns führen möchte, die Wegweisung für uns klar machen will. So, jetzt kommt die richtige Folie, hat sie schon mal gehabt. habe in den letzten Tagen Maria Prehan gehört, die hat gesagt, dass sie lange zu Gott gebetet hatte: Lieber Gott, lass mich nicht sterben, bevor ich weiß, welche Berufung du für mich hast. Ich habe so den Eindruck, dass manche Christen in der Gefahr stehen zu sterben, bevor sie um ihre Berufung wissen. Gefährlich. Ist auch schade drum, nicht? Man hat so ein langes Leben, und wenn man nicht weiß, was der Herr so eigentlich mit einem vorhat, ist nicht so gut. Nicht? Und Jesus sagt: Hey, meine Schafe, die hören meine Stimme. Hey, komm, hör mal zu. Komm, versteck dich da. Halt mal dein Ohr an meinen Mund. Wisst ihr, manchmal sind es auch Liebeserklärungen von ihm. Oder ein Zuspruch. Wisst ihr, und wenn wir dann ständig irgendwo in Action sind und wenn eine große Geräuschkulisse da ist, dann geht das irgendwo unter. Und dann bleibst du bei deiner Meinung: Ach, keiner liebt mich, keiner lobt mich, selbst Gott bin ich egal. Und der wollte es dir doch gerade sagen: Hey du, ich liebe dich, du bist mir nicht egal. Jesus will uns immer wieder auch so sagen, dass du für ihn wertvoll bist, wertgeachtet. Er bringt uns so viel Wertschätzung entgegen. Und ich bin oft so weit weg, ich bin irgendwo ganz woanders. Er ist der gute Hirte, der sich nach Nähe zu uns und nach Vertrautheit mit uns sehnt. Drittens, die Einladung, dem guten Hirten zu folgen. Vielleicht denkt jetzt der eine oder der andere, das hatten wir doch schon mal unter Punkt 1, Einladung zum guten Hirten. Wisst ihr, für mich sind das zweierlei Dinge. Die Einladung, Jesus Christus sein Leben anzuvertrauen, die Sünden vergeben zu lassen, das anzunehmen, und das Zweite ist dann, das auch zu leben. Also das Ziel in unserem Leben ist ja, dass wir vom Kind Gottes. Und ein Kind, also wir haben jetzt gerade vor einigen Wochen unser 9. Enkelkind bekommen. Also der kam noch nicht mit Schuhgröße 43 auf die Welt. Der konnte auch noch nicht laufen. Der kann noch nicht mal die Semmel selber halten. Aber es ist alles dran, nicht? Beine hat er schon. So ist es mit uns Kindern Gottes, nicht? Wenn wir geboren werden, dann sind wir komplett da, alles super, klasse, alles dran, alles gut. Aber jetzt ein hingegebener Nachfolger oder eine hingegebene Nachfolgerin Jesu zu werden, dafür muss man bei Ottos und bei Klaus Jüngerschaftskurs machen. Das war jetzt der Werbeblock. Und darum geht es, die Einladung, dem guten Hirten nun auch zu folgen. Es geht um die Nähe zu Jesus, und aus dieser Nähe zu Jesus, aus dem Hören auf sein Wort, dann unser Leben zu gestalten. Und Jesus möchte ja wirklich auf direktem Weg zu meinem Herzen und zu meinem Geist reden, durch sein Wort, nicht in der Bibel, durch geistliche Beiträge in den Medien, in christlichen Veranstaltungen. Manchmal redet er auch so auf direktem Weg zu uns, nicht? Du liegst irgendwo und hast plötzlich so einen Eindruck und sagst, du weißt, es ist der Herr. Ich will das mal so als ein Zeugnis sagen. Ich habe mich gerade in diesen Tagen, in der letzten Woche, so daran erinnert, da hat Jesus mir das so mal deutlich gemacht. Ich bin so ungefähr vor 10 Jahren, 11 Jahre, bin ich mit meinem Polo unterwegs gewesen, abends im Dunkeln, weiß noch genau in welcher Kurve, an welchem Ort, Und da habe ich so gehört, wie Jesus zu mir gesagt hat, hey, wo möchtest du sein? Am Schreibtisch oder bei den Menschen? Ich habe gesagt, ja, bei den Menschen. Und jetzt habe ich irgendwie in der letzten Woche, da hat mich das so richtig wieder eingeholt, habe gesagt, oh Herr, ich bin zu viel am Schreibtisch. Das muss wieder ändern, muss wieder anders werden. Muss wieder stärker zu den Menschen. Und Jesus möchte auch so auf direkte Art und Weise zu uns reden. Und wenn er sich dann irgendwann, wenn es nach 10 Jahren ist, dann nochmal so, ey, Dietmar Rieger, du, was hast du mir damals versprochen? Ne? Jesus möchte, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn begreifen und dass wir das, was wir dann begriffen haben, auch wirklich umsetzen. Wisst ihr, das ist ja ein Unterschied, ob ich etwas weiß oder ob ich das auch umsetze. Es gibt viele Leute, jedenfalls habe ich das schon gehört, die brauchen immer irgendwo eine neue Erkenntnis vom Wort Gottes. Ist ja nicht Schlechtes, ne? Aber die nehmen sich gar nicht die Zeit, das auch, was sie bisher schon erkannt haben, umzusetzen. Also das heißt, man kann fürchterlich viel wissen und doch lebt man so an Jesus vorbei. Meine Schafe folgen mir, hat Jesus gesagt. Sie folgen mir. Nur da entsteht Vertrautheit, nicht? Wo wir das auch wirklich tun, wo wir in der Spur von Jesus sind. Und nur da, wo wir in der Spur von Jesus sind, da sind wir auf dem richtigen Weg. Wisst ihr, wenn ich so in einer fremden Stadt bin, wie hier in Annaberg-Buchholz, also hier war ich schon ein paar Mal, nicht? Also, aber dann folge ich trotzdem immer noch gerne dem Navi. Vor allen Dingen, wenn es so Einbahnstraßen gibt, nicht? Und so, oh, und dann abends im Dunkeln, also nachher schalte ich das bestimmt wieder ein, damit ich nicht erst hier so 2 Ehrenrunden um Annaberg-Buchholz drehe. Also ich folge dann gerne mal so einem Navi. Oder ich fahre gerne einem Ortskundigen hinterher, der mich dann durchlotst. Das sind für mich so Bilder, sich an Jesus zu heften. Nicht einfach so dran zu bleiben. Nicht, wo Jesus ist, da ist immer richtig, da ist immer vorne. Wenn wir so bei Jesus dran sind, wenn wir so an seine Stimme hören, wenn wir das so tun, wenn wir früh aufstehen und sagen, Jesus, bring du uns durch den Tag. Nicht? Also ich denke, wir machen alle diese Erfahrungen. Wir sind manchmal ganz dicht bei ihm, wir machen das manche, wir praktizieren das manche. Manche praktizieren das ganz oft und denen gelingt das gut, anderen gelingt das nicht so gut. Nicht? Die können das noch besser lernen. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich so bei Jesus dran sind und dass wir ihn nie loslassen. Und dass wir es immer wieder auch begehren, seine Stimme zu hören. Wir sagen, Herr, nun sag uns doch, wo es lang geht. Nicht? Also wirklich von Jesus alles erbitten. Ich möchte gerne nochmal Maria Prehan bemühen. Sie hat in ihrer Predigt, die ich gehört habe, gesagt, also Leute, habt eure Lust an dem Herrn und dann so in ihrer speziellen Art, dann wird dein Leben lustig. Nicht? Also dann hast du wirklich auch Freude an deinem Leben. Dann weißt du, wo es lang geht, nicht? Wenn du dich wirklich mit großer Freude an ihn heftest. Nicht? Und dann sagte sie weiter, und wenn wir seine Jünger werden, dann werden wir immer jünger. Ja? Wenn wir seine Jünger werden, dann werden wir immer jünger. Nicht? Und wenn wir das nicht erleben, wenn wir nicht dicht bei Jesus dran sind, dann werden wir so alte Griesgrame. Wisst ihr, was ein Griesgram ist? Schon mal gehört, ja? Muss man mal fragen, dass es so von territorial unterschiedliche Begriffe gibt. So, nicht? Also ein Griesgram, das ist so jemand so ein bisschen verknattert. Nicht? So. Also wir werden nur froh, wenn wir bei Jesus dran sind, wenn Jesus unser Freund ist, wenn er unser Vertrauter ist, wenn wir Freude an ihm haben. Und das ist unser sicherster Schutz, wirklich nicht so abzuknicken. Und ein letzter Gedanke, der mir sehr, sehr wichtig ist. Jünger Jesu zu sein und zu werden, schließt ein, dass wir uns von der Leidenschaft von Jesus anstecken lassen. Wisst ihr, was Leidenschaft ist? Ja, vielleicht kann man machen oder auch nicht. Ich bin so voller Leidenschaft. Wisst ihr, Jesus war voller Leidenschaft. Er hatte ein Herz für die Verlorenen und er hat ein Herz für seine Jünger gehabt. Und er wollte, dass sie ganz nah bei ihm sind. Und Jesus hat auch heute noch diese Leidenschaft, sowohl für die Verlorenen, wie auch für seine Kinder. Also das heißt, für uns, die wir hier so in diesem Raum sitzen, für alle zusammen. Glaubt ihr mir das?
Ja.
Gut. Okay. Also ihr Lieben, ich wünsche euch das auch so sehr, dass du immer auch weißt, dass du Jesus wichtig bist. Und lass ihn dein Hirte sein. Lerne seiner Stimme besser zu gehorchen oder sie zu hören erst einmal und folge ihm leidenschaftlich nach. Wisst ihr, wenn ich das heute Abend hier so sage, dann möchte ich hier, ich sage das mal so drastisch, hier kein Klugscheißer sein, sondern das sage ich mir auch. Wisst ihr, ich stehe genau in der gleichen Gefahr, abzuknicken, manchmal laut zu werden, es laufen zu lassen, so unleidenschaftlich zu sein, bloß noch meine Dinge abzuarbeiten. Aber Jesus möchte, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind und dass wir Gas geben. Nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, sondern weil er uns seinen Geist schenkt und weil er immer dafür auch sorgen möchte, dass genug Treibstoff da ist, der uns voranbringt. Amen.